NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Ein Rabbiner, der zum Actionhelden wird, Partnersuche im streng orthodoxen Milieu, der Kampf um Kafkas Erbe. Das sind einige der Themen, zu denen die jüdischen Filmtage Hamburg dem Kinopublikum ab Sonntag spannende Unterhaltung bieten. Die Filmtage haben sich als kulturelles Event inzwischen etabliert. Zum 5. Mal bieten sie filmische Blicke auf jüdisches Leben, die man sonst in Norddeutschland nur spärlich geboten bekommt. Vom 15. bis 19. Juni kann man in 4 Kinos der Hansestadt, Abaton, Zeise, Metropolis und Passage, einen Thriller, eine Komödie, 2 Dramen und eine Doku sehen. Produziert in diesem und dem vergangenen Jahr in Israel, den USA und Frankreich. Veranstalter ist die Jüdische Gemeinde Hamburg in Kooperation mit dem Hamburger Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Elisabeth Friedler ist die Kulturverantwortliche der jüdischen Gemeinde. Sie hat die Filme mit ausgewählt und ist maßgeblich verantwortlich für die ganze Veranstaltung. Frau Friedler, Sie eröffnen die Filmtage mit einem Thriller, man könnte auch sagen ein Actionfilm, Guns and Moses, also Gewehre und Moses, eine amerikanische Produktion aus dem vergangenen Jahr. Was hat Sie besonders begeistert an dem Film?
Also zuallererst hat mich der Titel begeistert. Und der Film an sich bedient ein anderes Genre, ein Thriller im jüdischen Umfeld, das kannte ich bis dato nicht. Und er stellt auch mal andere jüdische Charaktere dar.
Also ein Rabbiner, der damit ringt, zur Waffe zu greifen und das dann auch tut und ja, genau. Unfreiwillig zum Actionhelden wird.
Ja, er wird zum Helden der Geschichte auf verschiedenen Ebenen. Ich möchte auch gar nicht so viel verraten, aber es ist ein jüdischer Charakter, der sich als wehrhaft darstellt, sich selbst verteidigt und seine pazifistischen Einstellungen überwindet, um sich und seine Familie und die Community zu schützen.
Es gibt ja unglaublich viele gute Filme aus Israel oder anderen Staaten mit jüdischem Bezug, jüdischen Protagonisten, jüdischen Themen, jüdischen Regisseurinnen. Wie muss man sich so einen Auswahlprozess für die Filmtage vorstellen? Also wie viele Filme gucken Sie da und wie geht das?
Also in diesem Jahr waren es gut über 20 Filme, die wir uns angeschaut haben. Also wir, das heißt, wir machen das im Team. Wir kriegen teilweise von Produktionsfirmen schon neue, aktuelle Filme zugespielt. Aber wir recherchieren auch, was machen andere jüdische Filmfestivals? Welche Filme werden dort gezeigt? Was ist interessant? Wie kommt es beim Publikum an? Und dann schauen wir nach unseren Vorgaben. Also zum Beispiel, dass wir Filme zeigen möchten, die noch nicht in einem Hamburger Kino gelaufen sind. Dass wir gerne internationale Produktionen zeigen wollen mit vielfältigen Themen, die verschiedene jüdische Lebenswelten zeigen oder auch interessante jüdische Perspektiven. Das ist erstmal so unsere Vorgabe. Dann hangeln wir uns durch. Wir sichten die Trailer und entscheiden dann, welche Screening-Links wir uns von den Filmvertrieben zuschicken lassen. Und dann schauen wir die Filme in Gänze, um wirklich beurteilen können, ob der Film das hält, was der Trailer verspricht. Und dann klopfen wir das thematisch ab. Und da achten wir schon drauf, dass sich die Thematiken nicht doppeln.
Also nicht zu viel Holocaust. Wir, das ist eine Jury von 4 Personen. Das sind Sie und die Chefin des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden. Und wer noch?
Genau, und dann haben wir noch einen Literaturwissenschaftler, Herrn Schirmeister von der Uni Hamburg, und eine Film- und Medienwissenschaftlerin vom Haus der Dokumentation in Stuttgart.
Es gibt einen Film, Drama, Der Ring. Das ist ein sehr spannender Film über 3 Generationen einer jüdischen Familie. Die Großmutter, der der Ring gehörte, der ihr das Leben rettete, ist Holocaust-Überlebende mit einem sehr starken Schuldgefühl, dessen Ursache man nach und nach erfährt. Ihr Sohn und ihre Enkelin gehen ganz unterschiedlich mit der Geschichte um. Was ist Ihnen wichtig bei diesem Film?
Was uns bei dem Film wichtig war, ist der Aspekt der 2. und 3. Generation. Wie gehen wir damit um, wenn Zeitzeugen, Zeitzeuginnen nicht mehr da sind und nicht mehr ihre Geschichte persönlich erzählen können? Übernimmt die 2. und 3. Generation diese Aufgabe, diese Herausforderung, diese Verantwortung? Und das ist ein Aspekt in dem Film, den wir wahnsinnig interessant und spannend fanden, warum wir ihn unbedingt ins Programm nehmen wollten.
Und die machen das ja ganz unterschiedlich. Also der Sohn der Holocaust-Überlebenden ist praktizierender Jude, aber wahnsinnig angepasst und ängstlich. Die Tochter ist eine Lesbe und sehr selbstbewusst und sehr offensiv auch mit ihrem Judentum. Total unterschiedliche Perspektiven.
Ja, man kann es ja nicht globalisieren. Also es ist in jeder Familie anders. Man kann nicht pauschal sagen, die zweite Generation geht so damit um, die dritte Generation so, sondern das ist auch wieder familiär komplett unterschiedlich.
Die Komödie Matchmaking gehört ja zu einem Genre, das inzwischen richtig, richtig beliebt ist. Also Partnersuche, Eheschließung im ultraorthodoxen Milieu. Es ist teilweise sehr komisch. Was würden Sie sagen, woher kommt die Komik?
Es spielt im ultraorthodoxen Milieu, es geht aber eigentlich um universelle Themen wie Liebe, Heirat, aber auch kulturelle Unterschiede zwischen sephardischen und aschkenasischen Familien.
Also orientalisch geprägten und osteuropäisch geprägten.
Genau. Und diese kulturellen Unterschiede werden mit einem sehr sympathischen Augenzwinkern dargestellt.
Ja, es zeigt teilweise einen sehr witzigen Clash. Also das gegenseitige Naserümpfen. Oh, was machen die denn? Oh, was sind das für Rituale?
Ja, und die Essgewohnheiten sind ein großes Thema, die dann doch sehr unterschiedlich sind.
Es fällt auf, dass Sie keinen Film zum 7. Oktober 23, also dem Massaker der Hamas oder seinen Folgen zeigen. War das eine ganz bewusste Entscheidung?
Nein, es hat sich tatsächlich daraus ergeben, dass viele der guten Produktionen dazu und wichtigen Beiträge schon in Hamburger Kinos gelaufen sind, auch schon dieses Jahr. Und wir wollten das einfach nicht nochmal wiederholen.
Von den 5 Filmen, die Sie in Hamburg zeigen, haben nur 2 deutsche Untertitel. Die anderen haben englische Untertitel oder sind einfach in Englisch ohne Untertitel. Das ist ja durchaus eine hohe Anforderung an das Publikum. War das unvermeidbar?
Tatsächlich ist das fast unvermeidbar, weil viele internationale Produktionen nicht mit deutschem Untertitel produziert werden. Also wir sind schon auf das Hamburger Publikum eingegangen und die leichte Kritik der letzten Jahre lag darin, dass es oft sprachlich schwer zu verstehen ist. Und wir haben sogar für die Kafka-Dokumentation Untertitel anfertigen lassen. Aber finanziell kann sich so ein Filmfestival das auch nicht für jeden Film erlauben.
Das kostet ein paar tausend Euro, ne?
Ja. Auf der anderen Seite ist es aber auch, finde ich, total wichtig, einen Film in der Originalsprache zu sehen und zu hören, weil viele Nuancen und Atmosphären dadurch weitergegeben werden. Das merkt man ja oft bei synchronisierten Filmen, dass Flair und viele Inhalte nicht transportiert werden können.
Ganz herzlichen Dank, Elisabeth Friedler von der Jüdischen Gemeinde Hamburg. Die Jüdischen Filmtage Hamburg beginnen am Sonntag um 19 Uhr im Zeise-Kino und dauern bis zum 19. Juni. Am Sonntag gibt es dann Guns and Moses, Moses und Gewehre. Alle weiteren Infos finden Sie im Internet. Karten gibt es bei den jeweiligen Kinos. Frau Friedler, auch Sie konnten sich einen Musiktitel mit jüdischem Bezug wünschen. Und was ist es?
Das ist von Asaf Levitin, Ma'osot Ha'ayalot, und es ist ein vertontes Gedicht von Lea Goldberg. Und ich habe es das erste Mal gehört während der jüdischen Kulturtage bei einem Jazzkonzert von Asaf. Und ich fand es besonders schön, die hebräische Sprache in Kombination mit Jazz. Das hat mich fasziniert und ich höre das jetzt immer beim Kochen.
Dann hören wir jetzt Asaf Levitin.
מעוסות האיילות בלילות הן עוצמות את עיניהן הגדולות הן שולבות את רגליהן הקלות ישנות האיילות בלילות מי שומר על חלומן המתוק הירח הלבן מרחוק ומביט אל תוך הגן בבצחוק ואומר לחוסבתן נו מושתוק מה חולמות האיילות בלילות הן חולמות כי הפילות הגדולות שיחקו איתן בג'ולים וגולות ובכל בכל זכו האיילות
Ma'osot Ha'ayalot, das war Asaf Levitin. Der Titel dieses Liedes bedeutet frei übersetzt, was machen die Gazellen? Das Lied handelt vom Träumen und von unseren Träumen. Es ist ein Track von der CD The Israel Book von Asaf Levitin. Er ist seit ziemlich genau 3 Jahren der liberale Kantor der Jüdischen Gemeinde Hamburg. Das heißt, er ist vor allem für die Gottesdienste der Reformsynagoge zuständig. Als Opernsänger stand er, ein beliebter Bassbariton, schon auf etlichen großen Bühnen. Er hat ein breites Repertoire und ist neben seiner Tätigkeit als Kantor auch Lehrer, Chorleiter, Komponist und Arrangeur. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Die Deutsch-Israelische Gesellschaft, DIG, hat die Angriffe Israels auf den Iran als legitim und unterstützenswert bezeichnet. Israel führe einen existenziellen Kampf gegen einen Feind, der es vernichten wolle, erklärte DIG-Präsident Volker Beck. Israel griff am Freitag mehrere Ziele im Iran an, darunter in der Hauptstadt Teheran und in der Atomanlage Natanz. Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei drohte Israel daraufhin mit folgenschweren Konsequenzen. Der Präventivschlag Israels richte sich nicht gegen das iranische Volk, sondern gegen die konkrete Bedrohung seiner Existenz durch das iranische Regime, erklärte Volker Beck. Auch der Zentralrat der Juden forderte die Bundesregierung zur Unterstützung Israels auf. Die Bundesregierung müsse in dieser Situation fest an der Seite Israels stehen. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen sei nun außerdem zu befürchten, dass die anhaltende antisemitische Eskalation in Deutschland weitergehe, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster. Die Konferenz der europäischen Rabbiner hat die für nächste Woche geplante Sitzung ihres ständigen Ausschusses in Sarajevo kurzfristig abgesagt. Grund dafür seien der Blockadeaufruf des bosnischen Föderationsministers Adnan Delic und die dadurch ausgelöste Absage des Veranstaltungshotels an die Konferenz, erklärte CER-Präsident Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt. Delic hatte in einem Facebook-Posting Israels Krieg im Gazastreifen angeprangert und gefordert, dass Sarajevo, so wörtlich, kein Schauplatz für die Unterstützung von Völkermord werden dürfe. Dieser ministerielle Boykott in letzter Minute gegen jüdische Bürger Europas, die sich ausschließlich der Förderung des jüdischen Lebens in Europa und der Förderung des Dialogs verschrieben hätten, sei eine Schande, schrieb Goldschmidt in einer Presseerklärung. Dass eine europäisch-jüdische Konferenz auf europäischem Boden blockiert werde, sei alarmierend und aufschlussreich. Goldschmidt dankte der Stadt München, dass sie kurzfristig als Veranstaltungsort für die vom 16. bis 18. Juni geplante Sitzung einspringt. Die CER hat nach eigenen Angaben rund 800 aktive Rabbiner in ihren Reihen. Sie tritt für die religiösen Rechte der Juden in Europa ein und engagiert sich für die Religionsfreiheit und den interreligiösen Dialog mit anderen Glaubensrichtungen. Der bayerische Beauftragte gegen Antisemitismus, Ludwig Spänle, forderte, dass die EU den Vorfall in die Beurteilung des Beitrittsprozesses von Bosnien-Herzegowina mit einbeziehen müsse. Die orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland verlangte am Donnerstag eine klare Stellungnahme des Auswärtigen Amtes, der Bundesregierung und des Hohen Repräsentanten in Bosnien-Herzegowina zu dem Fall. Vor dem Oldenburger Landgericht hat am Mittwoch der Prozess gegen einen 28-jährigen Mann begonnen, der Anfang April vergangenen Jahres einen Brandsatz gegen die Tür der Oldenburger Synagoge geworfen haben soll. Ihm wird versuchte schwere Brandstiftung vorgeworfen. Das Verfahren läuft nach Angaben des Landgerichts als Sicherungsverfahren, weil der mutmaßliche Täter vermutlich psychisch schwer erkrankt sei und zur Tatzeit schuldunfähig war. Das bedeutet, dass eine dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht kommt. In einer solchen Klinik ist der Beschuldigte auch derzeit vorläufig untergebracht. Er entschuldigte sich zu Beginn des Verfahrens bei der jüdischen Gemeinde. Für das Verfahren sind zunächst 3 Verhandlungstage angesetzt. Am 5. April 2024 war ein Brandsatz gegen die massive Tür des jüdischen Gebetshauses in der Leo-Trepp-Straße in Oldenburg geworfen worden. Das Feuer konnte von dem Hausmeisterteam eines benachbarten Kulturzentrums schnell gelöscht werden und richtete nur leichten Schaden an. Verletzt wurde niemand. Soweit die Meldungen.
Zwischen den Regierungen Israels und Deutschlands scheint die Stimmung nicht zum Besten zu stehen. Äußerungen des Kanzlers und des deutschen Außenministers machen das deutlich. Aber das Gespräch der Autorinnen und Literaten beider Länder geht weiter und bietet andere Möglichkeiten des Dialogs. Das zeigen in der kommenden Woche die deutsch-israelischen Literaturtage in Berlin, die die Heinrich-Böll-Stiftung veranstaltet. Mit Prominenten wie Dror Mishani oder Asaf Gavron. Carsten Dippel gibt einen Ausblick.
Was kann Kunst angesichts von Terror und Krieg ausrichten? Wenn kommende Woche die 20. deutsch-israelischen Literaturtage in Berlin eröffnet werden, steht diese Frage unwillkürlich im Raum. Denn das Festival, bei dem sich deutsche und israelische Literaten begegnen, steht im Schatten der Geschehnisse in Israel und Gaza. Völlig unpolitisch könne ein solches Festival nicht sein, sagt denn auch die Journalistin Shelley Kupferberg, die gemeinsam mit Natascha Freundl die Literaturtage moderieren wird.
Umso mehr brauchen wir Foren, in denen Dinge besprechbar gemacht werden, indem man sich zusammensetzt. Und das birgt für viele, glaube ich, eine große Möglichkeit, aber auch ein Risiko. Man setzt sich natürlich auch immer Kritiken aus. Und die sind zurzeit sehr unversöhnlich und lautstark bisweilen. Aber ich glaube, dass die deutsch-israelischen Literaturtage ein schönes Forum für einen ehrlichen, aufrichtigen, intensiven Austausch bieten können.
Der israelische Autor und Lyriker Mati Shmuelov lebt seit über 10 Jahren in Berlin. Er kommt aus einer Misrachi-Familie. Misrachim, das sind jene Jüdinnen und Juden in Israel, deren Eltern und Großeltern aus den arabischen Ländern stammen, häufig vertrieben wurden. Shmuelovs Stimme ist die eines Diaspora-Israeli, der wie viele andere israelische Künstler und Intellektuelle seine Zelte in Deutschland aufgeschlagen hat, auch wenn er Israel oft besucht. Mati Shmuelov hat vor Jahren mit anderen in Berlin lebenden Israelis Foren gegründet, bei denen sich jüdische und muslimische KünstlerInnen begegnen. So sehr der 7. Oktober auch ihn getroffen habe, er setze auf Verständigung. Scharf wendet er sich gegen das militärische Vorgehen Israels in Gaza.
In der Kulturszene gibt es viel Schweigen, wenn es um Palästina geht. Es ist nicht leicht, eine pro-palästinensische Meinung zu äußern oder zu veröffentlichen. Man muss sehr vorsichtig sein, was man sagt. Der Krieg hat mich sehr beeinflusst. Ich habe angefangen, poetische Essays zu schreiben über meine Erfahrungen, mein Leben dazwischen. In den Texten verbinde ich jüdische und palästinensische Gedichte.
Man wolle möglichst viele Perspektiven ermöglichen, sagt Tamara Ohr, Vorständin des Deutsch-Israelischen Zukunftsforums, das gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Goethe-Institut die Literaturtage organisiert.
Ich glaube, es ist wichtig, dass sie stattfinden und dass sie gerade jetzt stattfinden. Und zwar genau deshalb, weil alles anders ist, weil wir Schwierigkeiten damit haben, Worte zu finden, weil wir Schwierigkeiten damit haben, Perspektivwechsel vorzunehmen, weil wir Schwierigkeiten damit haben, Empathie zu empfinden. Und das ist das, was wir auch in den Literaturtagen erreichen wollen, dass wir eben wieder hinschauen, dass wir Worte finden, dass wir Räume schaffen, wo wir uns begegnen, wo wir uns auch streiten können.
Zu Gast wird beim 3-tägigen Festival unter dem Motto Alles anders auch Dror Mishani sein. Mishani zählt zu den erfolgreichsten israelischen Autoren, der mit seinen Krimis auch hierzulande ein großes Publikum erreicht. Mishani befand sich am 7. Oktober 2023 auf Lesereise in Frankreich. Seine Erfahrungen hat er später in dem als Tagebuch verfassten Band Fenster ohne Aussicht publiziert. Shelley Kupferberg blickt gespannt auf die Begegnung zwischen Dror Mishani und der österreichischen Schriftstellerin Katrin Rögler. In Fenster ohne Aussicht beschreibt Mishani, wie sich die israelische Gesellschaft durch das Massaker der Hamas am 7. Oktober radikalisiert hat.
Er hinterfragt auch ganz schnell die Rhetorik von Rache und Vernichtung und plädiert für Empathie und Selbstreflexion, gerät dabei aber selbst an seine Grenzen und diese Aushandlungsprozesse, diese Selbstgespräche mit sich selbst, die hat er unglaublich sensibel und faszinierend, wie ich finde, dokumentiert in diesem Buch.
Die deutsch-israelischen Literaturtage in Berlin finden am 19. und am 22. Juni statt in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Der Eintritt ist frei. Alle Infos dazu im Netz. Carsten Dippel gab einen Ausblick. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der 5 Bücher Mose von Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt am Main.
Schwägerinnen. Ihre Beziehung zueinander ist ein unterbelichtetes Thema. Das Volkswissen weiß viel zu sagen über die komplexen Beziehungen zwischen Schwiegermüttern und Schwiegertöchtern. Weniger jedoch über die Schwester, die den geliebten Bruder an eine andere Frau freigibt. Der Wochenabschnitt an diesem Schabbat, Beha'alotcha, im 4. Buch Mose, enthält eine Auseinandersetzung zum Thema Schwägerinnen. Hier Miriam, die Schwester von Moses, und da Moses Frau, eine Kuschiterin, was ein anderes Wort für Äthiopierin ist. Beim ersten Lesen erscheint die Beziehung zwischen den Geschwistern Miriam und Aaron und ihrer äthiopischen Schwägerin angespannt. Kapitel 12 im 4. Buch Mose beginnt mit dem Satz: Miriam und Aaron redeten über Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Die darauffolgende Begründung steht in scheinbar keinem direkten Zusammenhang mit Moses Frau. Sie sagten: Hat er nur mit Mose allein, der Ewige, geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Die Geschichte nimmt einen unschönen Verlauf. Zur Strafe für die Aufmüpfigkeit wird Miriam aussätzig, ihre Haut schneeweiß. Sie muss das Lager der Israeliten verlassen. Moses fleht Gott an, er möge sie doch heilen. Eine Woche lang bleibt Miriam krank, danach darf sie wieder zurückkommen. Wie wichtig Miriams Rolle als eine Führerin der Israeliten ist, zeigt der letzte Satz des 12. Kapitels. Das Volk zog nicht eher weiter, als bis Miriam wieder aufgenommen war. Was war das Problem zwischen Miriam und ihrer Schwägerin? Unter dem Einfluss heutiger Werteauffassungen, die uns zu Toleranz gemahnen, sind wir geneigt, ein rassistisches Motiv zu vermuten. Miriam will nicht akzeptieren, dass eine Äthiopierin, eine Schwarze, mit zur Familie gehören soll. Auch wenn wir es als ungerecht empfinden, dass nur Miriam, nicht aber Aaron mit Aussatz bestraft wird, heißen wir es doch gut, dass dem Rassismus hier keine Chance gegeben wird. Die Rabbinen im Talmud haben sich auch gefragt, was sich zwischen Miriam und ihrer Schwägerin abspielte. Ein rassistisches Motiv weisen sie jedoch von der Hand. Auch König Saul wird gelegentlich als Kuschiter bezeichnet, das heißt als Mann von dunkler Hautfarbe. Doch das unterstreiche gerade seine Schönheit. Black is beautiful. Im Hohelied Salomos sagt die Hirtin von sich: Schwarz bin ich und schön, Töchter Jerusalems, gleich den Zelten Kedars, gleich den Teppichen Salomos. Fromme Juden lesen das Hohelied als eine Allegorie auf die Liebe zwischen Gott und seinem Volk Israel. Israel als die Geliebte ist danach eine schwarze Frau. Und durch den Mund des Propheten Amos lässt Gott seine Kinder sogar wissen: Seid ihr mir nicht gleich den Söhnen der Kuschiter, der Äthiopierkinder Israel? Schwarz zu sein, dem Volk Kusch anzugehören, ist also in der hebräischen Bibel alles andere als ein Makel. Wenn es nicht Rassismus ist, was könnte dann Miriams Problem sein? Soweit sie vermögen, versuchen die Rabbinen, die Geschichte frauenrechtlerisch zu deuten. Moses sei besessen von seiner Beziehung zu Gott und neigt dabei zu strenger Askese. Kurz vor der Offenbarung am Berg Sinai ordnet er an, dass sich das ganze Volk mehrere Tage lang des Geschlechtsverkehrs enthalten müsse. Moses ordnete dies an, nicht Gott. Wer von einer Idee besessen ist, kann darüber schnell das Menschliche vernachlässigen. Vielleicht kritisiert Miriam in einem Akt der Solidarität, dass Moses sich nicht genug seiner schönen Frau zuwendet, dass er, was ihre Weiblichkeit zu bieten hat, verschmäht und nicht erkennt, dass eine Revolution ohne die Frau nicht zu machen ist. Dann würde auch der nächste Satz, die Begründung des Konflikts, Sinn machen. Hat er nur mit Mose allein, der Ewige, geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Tatsächlich hat Miriam, die mit den Frauen in der Wüste tanzte, ihre eigene Beziehung zu Gott und darüber hinaus eine besondere Beziehung zu ihrem Bruder Moses, dem sie als Kind das Leben rettete. Sie weiß um ihr Verdienst als ältere Schwester und als Führerin des Volkes. Und so ist, nach dieser Deutung, der Konflikt um die Schwägerin eigentlich ein Konflikt mit dem Bruder, der an seiner großen Menschheitsaufgabe das eigentlich Menschliche vergisst. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt am Main. Zum Schluss hören Sie das El Me'od Na'ala, arrangiert von Asaf Levitin. Übersetzt lautet der Text: Der Herr ist höchst ehrenhaft, ich werde ihn mit Gesang und Lobpreis willkommen heißen. Es singen die drei Kantoren.
El Me'od Na'ala, אקדם פניו אל מאוד נעלה, אקדם פניו בשירה ותהילה, עבורים עוניו בשירה ותהילה, עבורים עוניו כי ממשה ואהרון יובילני למשכנותיו, כי ממשה ואהרון יובילני למשכנותיו. עלו שבתי טל שבתי וישמע קולי, לא שבתי טל וישמע קולי, ויסלח לי מר ויעזור לי,
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben, jeden Freitag auf NDR Info.